Ja, wir wollen uns heute Morgen mit einem Psalm befassen, und zwar mit dem Psalm 117. Und in diesem Psalm 117 lesen wir also Folgendes: Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Wir wollen noch mal stille werden und beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du uns auch in der kommenden Woche bewahrst vor allen Sünden und Übel, damit der böse Feind keine Macht an uns finde. Und wir wollen dich preisen und wir wollen dich loben, dass du der barmherzige Gott bist und dass du voller Gnade und Wahrheit bist. Und wir danken dir für die Gelegenheit, heute Morgen wieder unter deinem Worte zusammenzukommen, dass du uns ansprechen möchtest und dass du uns aber auch verändern willst. Und du kennst ganz genau unsere neuralgischen, unsere wunden Punkte in unserem Leben. Und so möchten wir uns dir anvertrauen und bitten dich vor allen Dingen für die Menschen in unserem Land und in aller Welt, dass sie wirklich die Gelegenheit nutzen, dir auch heute Morgen zu begegnen. Möchten dich auch herzlich bitten, dass du dein Volk Israel segnest und bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du uns stille machst, dass du alle Störende von uns nimmst, dass du uns Wachsamkeit und Konzentration gibst, damit wir auf dein Wort hören können. Und so gib du Segen zum Reden und zum Hören. Wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist eigentlich das Problem dieses 117. Psalms. Er hat nämlich ein unverwechselbares Kennzeichen. Er ist nämlich der kleinste, der kürzeste mit seinen zwei Versen, sowie auf der anderen Seite der 119. Psalm, ja, der längste und der größte ist und insgesamt, ich glaube, 176 Verse auf die Waage bringt. Und man weiß eigentlich nicht so recht, wenn man sich so etwas näher mit diesem Psalm befasst, man weiß also nicht so recht, ja, was man mit diesem Psalm eigentlich anfangen soll, mit diesem 117. Psalm. Lohnt es sich überhaupt, über diesen Mini-Psalm zu reden? Und es ist ganz interessant, was man dabei festgestellt hat, dass nämlich manche Ausleger da den Versuch unternehmen, diesen 170. Psalm entweder am Schluss des 116. Psalms zu legen oder ihn als Vorrede zum 118. Psalm packen. Dann hat man das Problem des 117. Psalms gelöst und auf diese Art und Weise hat man ihn schlicht und einfach wegrationalisiert. Aber liebe Geschwister, das wollen wir heute nicht machen und das sollte man eigentlich auch nicht machen. Denn darüber sind sich wiederum auch alle Ausleger einig, dass dieser kleine Psalm, dass der etwas ganz Besonderes, etwas ganz Elementares enthält. Nämlich, so wie wir gerade gehört haben, eine doppelte Aufforderung zum Lob Gottes und gleichzeitig auch eine doppelte Begründung für diesen Lob. Da heißt es also schlicht und einfach, alle Heiden, alle Völker sollen Gott loben. Das ist also diese zweifache Aufforderung. Und dann wird das begründet. Warum? Weil Gnade, erste Begründung, und Wahrheit, zweite Begründung, über uns waltet in alle Ewigkeit. Also die Macht der Gnade und der Wahrheit ist der Grund für diesen Lobpreis, nicht nur für Israel, sondern eben auch für alle Heiden oder für alle Völker. Und das ist interessant. Dieser Psalm hat natürlich auch für uns neutestamentliche Christen, wenn ich das mal so sagen darf, ist er auch von besonderer Bedeutung. Weil nämlich der Apostel Paulus gerade diesen kleinen Psalm zitiert. Und zwar lesen wir da im Römerbrief, Kapitel 15, in den Versen 8 bis 11. Da sagt der Apostel Paulus nämlich Folgendes. Ich sage aber, dass Jesus Christus sei ein Diener gewesen der Juden, um der Wahrhaftigkeit willen Gottes zu bestätigen die Verheißungen den Vätern geschehen, dass die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und abermals spricht er, freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und jetzt kommt es. Und abermals, lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker. Das heißt doch schlicht und einfach, der Apostel Paulus hat diesen Mini-Psalm enorm aufgewertet, dadurch, dass er ihn in seinem großen Römerbrief zitiert. Und allein deswegen ist es nicht gut, wenn man einfach diesen Psalm 160 so unter den Tisch fallen lässt, auf die Art und Weise, wie ich es vorhin gerade mal erwähnt habe. Aber, liebe Geschwister, wenn wir uns nun diesen Psalm mal etwas näher anschauen, dann kann es doch sein, ja, dass so, wie soll ich mal sagen, dass bei uns so ein merkwürdiges Befremden auftaucht bei diesem Psalm. Ich meine, das klingt ja zunächst mal ganz schlicht und einfach, wenn es hier heißt, lobt Gott, ihr Heiden, preist ihn, alle Völker, Begründung, Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Das hört sich schlicht und einfach ganz klar an. Aber denken wir doch einmal darüber nach, was hier eigentlich passiert. Wer hat denn diesen Psalm ursprünglich gesungen? Das war doch das Volk Israel im Gottesdienst im Tempel. Und das Merkwürdige ist jetzt, dass diejenigen, die hier aufgefordert werden, Gott zu loben, Gott zu preisen, ja eigentlich gar nicht da sind. Da mögen vielleicht ein paar Heiden außerhalb des Tempelbezirks sich aufgehalten haben. Das kann durchaus sein. Aber die eigentliche Zielgruppe, von der hier die Rede ist, die ist ja gar nicht da. Also ein recht eigenartiger, ein recht eigentümlicher Psalm. Da werden also Heiden aufgefordert, im Gottesdienst Gott zu loben, und sie sind eigentlich gar nicht da. Und es geht ja noch weiter. Die, von denen hier also die Rede ist, Heiden und alle Völker, kennen ja im Grunde genommen diesen Gott gar nicht so, wie ihn Israel kennt. Und das Dritte, was noch merkwürdig an dieser Sache ist, die Heiden konnten diese Begründung, Gnade und Wahrheit waltet über uns in alle Ewigkeit, die konnten diese Begründung ja noch gar nicht nachvollziehen. Das konnten allenfalls die Israeliten in ihren Gottesdiensten singen, obwohl man es bei dem Volk Israel auch noch nicht immer gesehen hat, wenn wir mal so die Geschichte dieses Volkes betrachten. Also wir sehen ein recht eigenartiger, ein recht eigentümlicher Psalm auf der einen Seite, dieses etwas Befremden, was uns da überfallen kann, auf der anderen Seite aber auch diese ganz klare Aufforderung. Und wenn man weiter über diesen Psalm nachdenkt, ja, dann merkt man eigentlich, dass dieses Volk Israel doch eine unglaubliche Glaubenskühnheit besessen hat. Dass dieses kleine Minivölkchen sich da hinstellt in dem Gottesdienst und sagt, lobt mit uns, lobt unseren Gott aller Heiden und Völker, an uns könnt ihr sehen, wie Gnade und Wahrheit über uns in alle Ewigkeit wirkt. Und wenn man mal dieses kleine Völkchen so über die Jahrhunderte betrachtet, tja, da muss man doch sagen, da gab es doch ganz andere Völker, die wirklich bedeutend, die wirklich stark, die wirklich mächtig gewesen sind. Aber ausgerechnet dieses kleine Volk stellt sich in den Gottesdienst und bringt zum Ausdruck, lobt unseren Gott alle Heiden und alle Völker. Und spätestens in diesem Moment, liebe Geschwister, da merken wir, dass dieser Psalm pure Prophetie ist, pure Heilsgeschichte Gottes ist. Also entweder hat damals das Volk Israel etwas falsch verstanden, als sie diesen Psalm gesungen haben, oder es ist bei ihnen etwas schief gelaufen, oder sie haben eine gänzlich andere Begründung für diesen 117. Psalm gehabt. Wie gesagt, und da merken wir, dass dieser Psalm wirklich pure Offenbarung, pure Prophetie, pure Heilsgeschichte Gottes ist. Also, es ist doch schon ein recht eigenartiger, ein recht prophetischer Psalm voller Glaubenskühnheit. Und weil er eben das große Projekt Gottes, sprich die Heilsgeschichte Gottes, hier in diesem 117. Psalm entfaltet, wollen wir uns jetzt an dieser Stelle mal etwas näher mit diesem Projekt Gottes, mit dieser Heilsgeschichte Gottes befassen. Und wenn es jetzt um das Projekt Heilsgeschichte Gottes geht, dann ist die erste Möglichkeit für mich, dass ich jetzt auch mit diesem Projekt, dass ich auch mit dieser Heilsgeschichte Gottes leben kann. Und wenn ich mit diesem Projekt lebe, dann schaue ich doch zunächst mal in das Alte Testament hinein und entdecke da plötzlich, dass die alttestamentliche Offenbarung, die alttestamentlichen Verkündigungen ganz glasklar sind. Klar ist, dass Gott im Alten Testament also gesagt hat, zu mir kann man nur kommen aufgrund des Glaubens. Nicht? Und der Vater Israel, Abraham, hat das ganz klar in seinem Bekenntnis bezeugt. Gerecht wird man nur aufgrund des Glaubens. 1. Mose 15, im Vers 6 kann man das nachlesen. Klar ist im Alten Testament auch, dass dies nur über Gnade geschehen kann. Und dies wiederum funktioniert nur über Treue und Wahrheit. Und das letztendlich geschieht nur über den Messias, über den Gesandten, über den Sohn Gottes. Also dieses Heil, was über Glaube, über Gnade, über Treue bzw. Wahrheit, über den Messias geschieht, geschieht jetzt nicht nur für Israel, sondern im Alten Testament auch ganz klar bezeugt, auch für alle anderen Völker. Das ist die Sichtweise Gottes. Das ist der absolute Wille Gottes. Alle Völker hat er im Visier. Und deswegen kann man es an dieser Stelle nicht oft genug betonen, dass Gott im Alten Testament kein regionaler Gott ist, der sich mal irgendwo da so um ein paar Juden kümmert und den Rest der Welt interessiert ihn überhaupt nicht. Nein, nein, liebe Geschwister, so ist es nicht. Wir lesen zum Beispiel im Jesaja 45, ab Vers 22 lesen wir Folgendes. Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt enden. Denn ich bin Gott und keiner mehr. Ich schwöre bei mir selbst, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Warum ist das so wichtig, dass man diesen Aspekt jetzt hier so besonders betont? Weil es jetzt ganz wichtig ist, dass auch das Volk Gottes die Sichtweise Gottes, die er also hier entfaltet, die er hier hat, dass auch das Volk Israel diese Sichtweise übernimmt und danach lebt. Wir haben es ja gerade gehört, Gott hat Glaube, Gnade, Wahrheit, Treue, Israel und alle Völker im Visier. Das ist die Sichtweise Gottes. Und Gott möchte nun, dass auch das Volk Israel diese Sichtweise übernimmt, sie nicht nur einfach bejaht, sondern sie übernimmt und aktiv danach lebt. Das ist ja manchmal recht eigentümlich, nicht wie Gott zum Beispiel die Dinge sieht oder wie wir zum Beispiel die Dinge sehen. Das muss ja nicht immer übereinstimmen und in vielen Fällen stimmt es ja auch nicht überein. Da gibt es so eine nette kleine Geschichte. Und zwar, da erzählt ein Rabbiner, wie er also jeden Tag so an einem wunderschönen Garten vorbeigeht. Und eines Tages nimmt er Kontakt zu diesem Gärtner auf und spricht ihn an und sagt zu ihm, du und der Herr, ihr seid wirklich ein gutes, ihr seid wirklich ein starkes Team. Du, also der Gärtner, und er, der Herr, der Schöpfer. Worauf also der Gärtner erwidert und sagt, ja, lieber Rabbi, das mag zwar sein, aber ihr hättet mal sehen sollen, wie der Garten aussah, als er Gott noch allein gehörte. Also, liebe Geschwister, merken wir hier, welche Sicht also hier der Gärtner in der Tat also gehabt hat. Und plötzlich merkt man, was das für eine Gefahr ist, die uns, sagen wir, in diesem 117. Psalm entgegenkommt. Die Gefahr nämlich, dass wir zwar die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, dass man sie auch formal bekennt, dass wir sie im Gottesdienst besingen und so weiter, aber dass unsere eigene Lebenslinie knapp daneben läuft, auf einem anderen Gleis. Das ist also diese große Gefahr, die uns also hier aus diesem 117. Psalm entgegenkommt. Nicht, dass meine Sichtweise und die Sichtweise Gottes eben nicht übereinstimmen. Und das kann man ja fast handgreiflich an dem alttestamentlichen Volk Israel sehen. Wie das Volk Israel also in vielen Fällen die Sichtweise Gottes also nicht übernommen hat und ihre eigene Sichtweise aufgebaut hat. Und wie das dann gänzlich also daneben gegangen ist, wie alles also schiefgelaufen ist dann. Nicht? Und wir wissen ja, dass sie daraus diese etwas eigenartige, hochmütige Verachtung gegenüber den anderen Völkern sich entwickelte. Und wir wissen auch diese Verdrehung von Gnade und Wahrheit in einem Wirrwarr von Gesetzen ist uns alles bekannt. Und dann diese eigentümliche Heilsbeschränkungen dieses Volkes Israel. Und das ging ja letztendlich so weit, dass sie sogar den Gott gesandt hat, der ja eigentlich die Sichtweise Gottes hatte, nicht als den erkannt haben, der die Sicht Gottes ist. Und das Ergebnis, das kennen wir ja. So sehen wir also, dass die Sichtweise des Volkes Israels und die Sichtweise Gottes sich immer aneinander gerieben haben. Und das fing ja im Grunde genommen schon an bei Johannes dem Täufer, nicht als der damals auftrat und als er also sagte zu dem Volk so sinngemäß, passt auf mit eurer hochmütigen Haltung. Gott braucht euch nicht unbedingt, euch nationalen Abrahamskinder. Der kann sich aus diesem Stein noch andere Kinder erwecken. Nicht, und dann ging es ja weiter mit Jesus Christus, als er auftrat und als er verkündigte in seiner Stadt Nazareth, in Kapernaum und anderen Orten. Und als er dem Volk sagte, ja, merkt ihr denn nicht, wie zum Beispiel bei Elia und bei Elisa, wie es damals da war, dass die beiden ihre entscheidenden Werke weit außerhalb Israels getan haben. Nicht, dass eben Elia bei der Witwe zu Zarpat war, weit weg von Israel. Und dass bei Elisa der Syrener Ehemann der einzige war, der gesund geworden ist. Und da will er ihnen deutlich machen, geht euch da nicht ein Licht auf, dass ihr einen ganz gefährlichen Weg geht, wenn ihr solch eine eigentümliche Heilsbeschränkung fordert. Oder liebe Geschwister, denken wir auch an das Neue Testament, denken wir an diese 10 Aussätzigen, nicht die durch die Gnade Jesu Christi also gesund geworden sind. Und 9 von ihnen noch nicht mal einen Anlass gesehen haben, dafür zu danken, dass sie heil geworden sind. Sondern nur einer ist zurückgekehrt und das war ein Samariter. Und Gott dann durch seinen Sohn sagt, dieser Fremde ist der Einzige, der Gott lobt. Also das sind nur mal so einige wenige Beispiele, die also verdeutlichen noch einmal diese Sichtweise Gottes. Nicht Glaube, Gnade, Wahrheit, Israel, alle Völker in Jesus Christus hat Gott im Visier. Und wie gesagt, dass diese Gefahr sehr, sehr groß ist, dass wir diese Sichtweise nicht ausleben. Und wir haben es gesehen am Volk Israel ganz deutlich. Sie haben es formal bejaht, sie haben es stehen lassen, sie haben es auch im Gottesdienst besungen und so weiter. Aber sie haben eben nicht danach gelebt. Und da müssen wir uns selbst natürlich auch fragen, können wir auch bei uns so etwas entdecken? Kann es sein, dass auch Gott mit uns sein Projekt hat, dass auch Gott mit uns seine Sichtweise hat, dass er uns ganz klar offenbart hat, was sein Wille ist, aber wie gesagt, wir laufen knapp daneben, wir leben eben diese Sichtweise Gottes nicht aus. Nicht, da schenkt uns Gott eben die Möglichkeit, mit seinem Projekt zu leben und wir leben halt knapp daneben. Nicht, wir fahren auf einem Parallelgleis, aber eben nicht auf dem Gleis Gottes. Und nun kann man natürlich eine Menge von Aspekten der Sichtweise Gottes aufzählen. Aber ich möchte hier nur mal so 2, 3 Beispiele aufführen, wo es um die Sichtweise Gottes geht. Und so hat Gott uns ja doch ganz schlicht und einfach gesagt, achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist ganz einfach ausgedrückt die Sichtweise Gottes. Und nun wird jeder unter uns hier das bejahen, zweifelsohne. Jeder wird sagen, ja, ja, natürlich, vollkommen richtig. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Aber, liebe Geschwister, im Vollzug des Alltags, wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, den anderen in meinem Herzen, mit meinen Worten, mit meinen Gesten höher zu achten als sich selbst, nicht gleich zu achten, das wäre ja schon super. Aber wenn es jetzt noch heißt, höher zu achten als sich selbst, dann stelle ich plötzlich fest, dass ich knapp daneben liege. Und wieder ist eine Chance vertan, die Sichtweise Gottes nicht nur zu bejahen, sondern diese Sichtweise Gottes auch zu leben. Und da gibt es ja noch so einen kleinen provozierenden Satz. Da sagt Jesus Christus, beziehungsweise Gott, liebet eure Feinde. Das ist ebenfalls die Sichtweise Gottes. Und wir haben ja schon manchmal Schwierigkeiten, unsere Freunde zu respektieren, geschweige denn dann zu lieben. Und noch ein letztes Beispiel, ein Wort, das ununterbrochen in der Bibel auftaucht und das Gott ununterbrochen in unser Leben hineinspricht. Ein kleiner Satz, drei Worte, und zwar, fürchte dich nicht. Das ist auch Sichtweise Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der neuen Woche bei dem einen oder anderen wirklich diesen Aspekt geben wird, wo Gott auch in sein Leben hineinspricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dann hast du die Möglichkeit, jetzt auf die Seite Gottes zu treten und diese Sichtweise Gottes zu leben. Vielleicht nur für einen halben Tag. Vielleicht nur für wenige Minuten. Vielleicht ganz zaghaft. Vielleicht auch nur für ein, was weiß ich, für ein Minigespräch. Vielleicht auch nur für einen kurzen Satz. Aber ich lebe jetzt diese Sichtweise Gottes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute Morgen das wieder ganz neu hören, dass wir immer in der Gefahr stehen, wirklich knapp daneben zu leben. Gott hat eine ganz andere Art und Weise, also uns Leben anzubieten. Und dann wird es ja erst recht spannend. Spannend wird es doch nicht dann, wenn ich alles bejahe. Aber spannend wird es dann, wenn ich eine Woche vor mir liegen habe, wo ich sagen kann, ja Herr, ich will es jetzt wirklich versuchen, in der Sichtweise, in deiner Sichtweise zu leben. Ich will deine Sichtweise nicht nur bezeugen, bekennen, bejahen, sondern ich will sie auch ganz aktiv leben. Und liebe Geschwister, in dem Moment, wo wir also diese Grenze überschreiten, da ärgert sich die eine Seite, der du zuvor gedient hast, aber gleichzeitig freut sich auch die andere Seite, nämlich der in dir wohnende Heilige Geist, und sagt, wunderbar, jetzt hat dieser Mensch wirklich mal ein kleines Stück in seinem Leben diese Sichtweise Gottes gelebt. Er hat sie nicht nur bejaht, sondern er hat sie auch gelebt. Ja, und wenn man sich das mal wirklich so durch den Kopf gehen lässt und wir auch ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir schon eingestehen, wie viele Chancen haben wir in unserem Leben bisher vertan, wirklich diese Sichtweise Gottes zu leben? Sie nicht nur zu bejahen, sondern in der Tat sie auch wirklich zu leben. Wie viele Chancen haben wir da vorbeigehen lassen, haben also nicht angepackt? Das ist jetzt das Erste an diesem Mini-Psalm, dass ich mit diesem Projekt, dass ich mit dieser Heilsgeschichte Gottes lebe, in der Sichtweise Gottes. Aber das andere ist nun, dass ich entdecken kann, dass ich nicht nur außerhalb dieses Psalms stehe, sondern dass ich sogar Teil dieses Projektes, dass ich sogar Teil der Heilsgeschichte Gottes bin. Das ist der zweite Punkt, der uns an diesem Psalm wichtig erscheinen soll. Es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ich über eine Person, über einen Gegenstand oder über einen Sachverhalt rede oder ob ich plötzlich selbst Gegenstand des Gespräches bin. Es ändert sich schlagartig, nicht wenn man plötzlich Tagesordnungspunkt ist, wenn man plötzlich seinen Namen irgendwo liest, wenn man plötzlich seinen Namen irgendwo auf einer Examensliste findet, wenn man plötzlich wirklich Mitte, Grund, ja, also Inhalt des Projektes der Heilsgeschichte Gottes ist. Und du und ich, wir sind Teil dieses Projektes, wir sind Teil der Heilsgeschichte Gottes. Es geht um die Heiden. Und wir sind ja, mit der Geburt sind wir ja zunächst mal Heiden, haben hinterher den Weg zu Jesus Christus gefunden, sind also sozusagen Heidenchristen. Aber es geht zunächst um diese Heiden. Und wir sind Teil des Projektes, Teil der Heilsgeschichte Gottes. Und Ursprung dieses Projektes, das ist auch ganz klar, ist Jesus Christus. Er ist ja der eigentliche Grund, warum Gott überhaupt dieses Projekt Heilsgeschichte ins Leben gerufen hat. Und dabei müssen wir einmal Folgendes bedenken. Dieser 117. Psalm ist nämlich einer von den Psalmen, das war für mich also auch recht neu, ist nämlich einer von den Psalmen, den Jesus Christus kurz vor seiner Hinrichtung gebetet hat. Das kann man also nachlesen im Markus-Evangelium im Kapitel 14 im Vers 26. Und deshalb müssen wir diesen Psalm einmal mit den Augen Jesu Christi lesen. Wenn es da heißt, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit über uns waltet in Ewigkeit. Und dann müssen wir uns doch sofort die Frage stellen, wer hat denn Gnade und Wahrheit? Und wir wissen, nach Johannes 1, Vers 17 ist das Gesetz durch Mose gekommen, aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Er, Jesus Christus, gibt nicht nur Gnade und Wahrheit, er ist Gnade und Wahrheit. Und in seiner Person begegne dir im Kreuz Treue, Wahrheit, Gnade, das Heil. Und wenn nun Jesus Christus diesem Psalm betet, dann weiß er, dass, indem er sein Leben am Kreuz lässt, dieser Psalm in Erfüllung gehen wird. Das heißt, die Heiden werden Gott loben, der Vater wird geehrt. Und so liest Jesus Christus also diesen 117. Psalm und so müssen wir ihn auch lesen. Gott hat dieses Projekt, hat seine Heilsgeschichte ins Leben gerufen. Er hat dieses Projekt geplant, er hat es realisiert, er hat es umgesetzt und er wird es auch zur Vollendung bringen. Und seit Jahrhunderten, wenn ich das mal so sagen darf, laufen die ersten Prototypen vom Band. Heidenchristen, die Gott loben. Ein vollkommen neues Produkt ist entstanden. Ein Produkt, sprich ein Mensch, der Gnade und Wahrheit erfahren hat, der jetzt wirklich Gott lobt. Und ich denke, dann verstehen wir unser Leben auch ganz, ganz anders. Nicht wir sind, wenn man es mal so sagen kann, wir sind gottlobende Heiden. Wir sind schlicht und einfach gottlobende Heiden. Das ist unsere Marke, das ist unser Kennzeichen, das ist nicht selbstverständlich, aber so ist es. Und diese Produktionspalette, die ist auch noch relativ selten, die ist noch relativ jung. Aber wie gesagt, das ist unser Markenzeichen, das ist unser Kennzeichen, dass wir Gott loben. Und das müssen wir auch wissen, das ist nicht etwas Normales. Wenn wir mal einmal in die Woche zurückschauen oder wir schauen, falls wir das können, schon mal etwas voraus, ist es normal, dass wir überwiegend mit gottlobenden Heiden zusammen sind? Nein, liebe Geschwister, es ist nicht das Normale. Du und ich, wir sind letztlich Exoten. Aber ich muss und ich darf auch dazu stehen. Und das ehrt den Vater, wenn ich dazu stehe. Also, wir merken immer mehr, was dieser Psalm für eine Perle ist, wie dringend wir auch diesen Psalm brauchen. Und das haben wir auch manchmal vergessen, weil wie schlimm es ist, wenn dieser Name nicht genannt, dieser Name Jesus Christus nicht gelobt, nicht geehrt wird. Nicht wie viele Namen, wie viele Persönlichkeiten werden genannt, werden hochgejubelt, hochgelobt und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Name, der wirklich des Nennens, des Lobens wert ist, der fällt unter dem Tisch. Und jetzt laufen, wie ich vorhin sagte, jetzt laufen diese Prototypen vom Band und tun genau das, sie loben Gott. Und damit liegen wir ganz genau entgegen dem Trend unserer Zeit. Während alle also in eine Richtung laufen, haben wir sozusagen, in der Bildsprache mal ausgedrückt, haben wir sozusagen den Rückwärtsgang eingelegt und marschieren genau in die Gegenrichtung der Entwicklung unserer Gesellschaft. Also, ich denke, trotz alledem ein wunderbarer Psalm, vor allen Dingen ein ermutigender Psalm. Nicht, dass wir wirklich also auch uns als Teil des Projektes, als Teil der Heilsgeschichte Gottes sehen und aktiv damit leben und Gott loben. Und deswegen gehört ja Gottes Lob zum Kennzeichen einer Jesusgemeinde. Ganz klar. Und damit dieser Name also wirklich geehrt wird und gelobt wird. Und wir wissen auch, da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, das zu realisieren. Ich denke, jedes Tischgebet und jedes Nun danket alle Gott und die unterschiedlichsten Lieder, die wir da haben, sind wirklich ein Zeichen, dass Gott gelobt und geehrt wird. Oder auch deine gefalteten Hände im oder am Krankenbett oder dein stilles Gebet am Arbeitsplatz. Zeigt nun vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja, dass hier ein gottlobender Heide im Rückwärtsgang unterwegs ist. Ganz wunderbar. Und so können wir noch weiter fortfahren, ob ich nun die Schöpfung lobe und preise, ob ich jeden Tag danke, dass Gott mein Leben erhält oder ob ich dafür danke für die alltägliche Hilfe, die ich erfahre und. Wir können also unzählige viele Beispiele aufführen. All das sind Beispiele, wo Gott wirklich gelobt und geehrt wird. Und wir wissen ja, wir haben auch die unterschiedlichsten Lieder, die das zum Ausdruck bringen. Ich möchte da nur mal ein Lied anführen von Gerhard Fritsch. Der hat es mal so gesagt. Wir wollen den Namen dein im Herzen still und fein Lob singen. Und auch laut vor aller Welt. Nie hast du uns vergessen, schenkst Gaben unermessen, tagtäglich deine Hand uns hält. Gelobt sei drum deine Treue, die jeden Morgen neu und deine abgrundtiefe Liebe zeigt. Wir preisen dich und bringen dir unser Lob mitsingen, bis unser Mund im Grab beim Tode schweigt. Liebe Geschwister, ich denke, das ist es, ein gottlobender Heide im Rückwärtsgang. Das wäre doch sicherlich die Botschaft für die neue Woche. Und dazu wünsche ich uns einfach den ganz besonderen Segen Gottes. Was haben wir bisher gehört? Dieser 170. Psalm, er zeigt uns einmal, dass wir mit diesem Projekt leben dürfen in der Sichtweise Gottes, dass wir auch als Teil dieses Projektes leben dürfen, als Menschen, die Gott loben. Und jetzt kommt noch ein drittes hinzu, denn ich darf auch für das Projekt, für sozusagen die Heilsgeschichte Gottes leben. Zu diesem Psalm habe ich mal in einer Auslegung folgenden Satz gelesen. Ich zitiere mal wörtlich. Damit der 117. Psalm aber ein wirkliches Echo in der ganzen Menschheit findet, ist mehr von uns gefordert als nur Gesang. Damit der 117. Psalm aber ein wirkliches Echo in der ganzen Menschheit findet, ist mehr von uns gefordert als nur Gesang. Und dann zählt der Ausleger alles Mögliche auf, was also notwendig ist, damit Gott geehrt wird. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten, diesen Gedankengang so zu akzeptieren. Ob man das jetzt wirklich so übernehmen kann, ob das jetzt wirklich so stimmt, wie der Ausleger das gesagt hat. Denn wie wird denn das Projekt, wie wird denn die Heilsgeschichte realisiert? Wird sie etwa dadurch realisiert, dass wir jetzt alle die Ärmel hochkrempeln und uns anstrengen, das Reich Gottes jetzt wirklich zu etablieren? Nein, liebe Geschwister, so ist es nicht. Das Reich Gottes, das Projekt des lebendigen Gottes, wird allein durch Gott in seinem Sohn durch Kreuz und Auferstehung realisiert. Unabhängig von dir, unabhängig von mir. Er hat es ohne dich geplant, er hat es ohne dich realisiert, er hat es bis heute ohne dich umgesetzt und er wird es auch ohne dich bis zu seinem Ende bringen. Ganz klar und eindeutig. Ja, ich möchte fast sagen, man muss es eigentlich umgekehrt sagen. Die einzigen, die ihm vielleicht Schwierigkeiten machen, was heißt vielleicht? Die einzigen, die ihm Schwierigkeiten machen, sind eigentlich wir. Aber, und das ist ja jetzt die große Gnade Gottes, er lädt dich ein, an diesem Projekt, an dieser Heilsgeschichte mitzuwirken, obwohl er dich gar nicht nötig hat. Das ist also diese große Gnade Gottes, dass ich also auch für sein Projekt leben darf. Das wiederum heißt aber, dass mit jeder Erwählung, die jetzt nun ein Mensch erfahren hat, immer wieder eine Beauftragung, ein Auftrag verbunden ist. Das ist ja gerade der Sinn der Wahl des Volkes Israel. Nicht, dass es da so herummäkelnd daneben steht, sondern dass mit der Wahl dieses Volkes Israel auch eine Beauftragung, ein Auftrag für eine ganz bestimmte Aufgabe verbunden ist. Abraham, aus dem das Volk Israel werden sollte. Dann aus dem Volk heraus sollten wir ja geistlichen Anteil haben an den Gaben des Messias. Aus diesem Volk Israel heraus wurden wir eingefropft. Und dieses Heilsvolk Israel ist auch das messianische Trägervolk in der zukünftigen Welt. Also wir sehen, mit der Erwählung, die nun ein Mensch erfahren hat, ist immer auch eine Beauftragung, ein Auftrag für eine bestimmte Aufgabe verbunden. Und das gilt dir und das gilt auch mir. Wir dürfen also für das Projekt leben, damit Menschen wirklich zu Menschen werden, die eines Tages Gott loben. Dass es wirklich auch mein persönlicher Wunsch ist, dass Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben, dass sie genau das erfahren, was auch ich erfahren habe, dass sie Gott erleben, dass sie Jesus Christus erleben, dass sie Gnade und Wahrheit erleben und dass sie eines Tages wirklich dahin kommen, diesen Gott zu ehren, diesen Gott zu loben. Das heißt es nun wirklich, dass wir auch für das Projekt Gottes leben dürfen. Und manchmal, das stelle ich auch so bei mir fest, manchmal hat man ja so eine ganz, so eine ganz eigenartige Grundeinstellung. Ich meine also jetzt so, das Beten für noch Nicht-Christen. Da hutzt einem schon mal manchmal der Satz raus, hat ja letztendlich doch alles keinen Zweck, dass wir für jenen oder diesen Menschen beten. Das ist ja alles so hoffnungslos, wenn man mal so sein Leben betrachtet, wie das bisher gelaufen ist. Und manchmal tauchen ja solche Gedanken auf in Gebeten. Aber ich würde sagen, da dürfen wir jetzt gerade diesen 117. Psalm wirklich als Ermutigung nehmen, als einen Ansporn nehmen, wirklich zu begreifen, dass über jeden Menschen eben diese Zusagen stehen, die wir hier im 117. Psalm lesen. Lobe den Herrn, alle Heiden, alles was Odin hat, lobe den Herrn. Natürlich, liebe Geschwister, das ist ja auch richtig, natürlich ist jeder Tag, wo ein Mensch Gott nicht lobt und ehrt, ein verlorener Tag. Ist ein Tag des Verlustes, ist ein Tag der Trauer, ist ein Tag auf den Tag des Gerichts zu, ganz klar. Aber jeder Tag ist gleichzeitig auch ein Tag näher dem Augenblick, an dem dieser Mensch, wofür du die Hände faltest vor dem Ewigen, ja, zu einer Beziehung zu Jesus Christus finden und glauben wird. Also dieser 117. Psalm, gut, dass er nicht wegrationalisiert worden ist, sondern, ich sagte es ja schon mal, dieser 117. Psalm ist wirklich eine Perle. Den brauchen wir. Dieser 117. Psalm zeigt uns also ganz klar und deutlich, dass wir mit diesem Projekt Gottes leben dürfen, in der Sichtweise Gottes. Dass wir als Teil des Projektes leben dürfen, als gottlobende Heiden im Rückwärtsgang. Und dass wir auch für dieses Projekt leben dürfen und hoffen dürfen für Menschen, für die wir vor dem Ewigen unsere Hände falten, dass sie eines Tages auch diesen lebendigen Herrn loben und ehren. Ich möchte abschließen mit einem Gedicht, das das auch nochmal so zum Ausdruck bringt, dieses Loben. Da heißt es, lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all. Lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker allzumal. Dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat. Und mitgeteilet seine Gnad in Christo, seinem Sohne. Denn seine Großbarmherzigkeit tut über uns stets walten. Sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit erscheinet jung und alt und währet bis in Ewigkeit. Schenkt uns aus Gnad die Seligkeit, darum singet Halleluja. Amen.